Wenn es um IT-Sicherheit geht oder Cybersicherheit, welche Behörde steht denn ganz oben hier in Deutschland?
Ja, ganz oben ist eine sehr gute Frage. Also im Zentrum steht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es gibt drumherum eine ganz, ganz aufwendige Infrastruktur an Behörden, Organisationen und Allianzen und was weiß ich. Aber im Zentrum steht eben dieses Bundesamt, das BSI, das allgemein dafür zuständig ist, die Cybersicherheit in Deutschland eigentlich zu gewährleisten und dafür Standards herausgibt und sich auch mit Unternehmen abspricht, falls wirklich mal was brennt und auch versucht, die Cybersicherheit irgendwie hochzuhalten. Hat auch Anlaufstellen auf Landes- und auf Kommunalebene, dann für die einzelnen öffentlichen Organisationen da. Und genau.
Du sprichst in deiner Recherche auch davon, dass diese Behörde, also das BSI, auch ein Vertrauensproblem hat. Was ist denn das für ein Problem?
Genau, das ist das grundlegende Vertrauensproblem eigentlich, sobald es um staatliche Cyberüberwachung oder um aktives Cybervorgehen geht. Weil nämlich natürlich das BSI soll die Sicherheit gewährleisten, die Cybersicherheit oder IT-Sicherheit. Mhm. Das Problem ist dabei aber, dass alle offensiven Maßnahmen in diese Richtung, egal von welcher Behörde und egal von wem, brauchen Sicherheitslücken. Und es ist ja gerade die Aufgabe dieser Behörde, des BSIs, Sicherheitslücken zu schließen. Und sobald es natürlich irgendeine andere staatliche Behörde gibt, die Interesse daran hat, solche offensiven Maßnahmen zu benutzen, braucht diese Behörde Sicherheitslücken, um sie auszunutzen, um also zum Beispiel auf Computer oder Handys einzudringen und da ihre Überwachungssoftware zu installieren oder Daten auszulesen oder was weiß ich. Und deshalb gibt es natürlich immer den Verdacht, dass eine Behörde, die eigentlich alle Lücken, sobald sie findet oder davon erfährt, schließen soll und auch möglichst halt gewährleisten soll, dass sie überall geschlossen wird, dass sie gewisse Lücken vorenthält und an andere Behörden weiterleitet, damit die dann ausnutzen können. Und es gab eben beim BSI auch schon mal 2007 bis 2009 nachgewiesen den Fall, dass diese Behörde bei der Entwicklung eines Staatstrojaners mitgeholfen hat. Ein Staatstrojaner ist eigentlich nur ein Überbegriff für jegliche Art von Hacking-Software, die von einer staatlichen Behörde benutzt wird. Das war, soweit man weiß, ein Einzelfall und diese Arbeit wurde dann auch eingestellt 2009. Aber es ist eben so, dass diese eigentliche Sicherheitsbehörde dann schon mal definitiv auch eben an Überwachung mitgearbeitet hat.
Staatstrojaner werden ja auch von verschiedenen Polizeibehörden eingesetzt. Seit wann dürfen die das denn, also überhaupt Staatstrojaner einsetzen und was machen die denn damit?
Ja genau, also Staatstrojaner eingesetzt werden dürfen, das darf die Bundeskriminalamt zum Beispiel seit 2009, damals erst nur für die Prävention von Terrorismus, seit 2017 auch für eine ganz lange Liste von anderen Straftaten. Es gibt dann aber natürlich nochmal die Frage, wofür setzen Sie sie tatsächlich ein? Mhm. Also es gibt immer den großen Punkt, dass solche sehr invasiven Techniken immer nur bei schweren Straftaten eingesetzt werden sollen, wie zum Beispiel Terrorismus. Eben Terrorismus steht immer ganz oben in der Liste. Und auch bei den Begründungen heißt es immer, ja, wir brauchen diese Software für den Kampf gegen Terrorismus und X, bei X bitte weitere Verbrechen nach Belieben einfügen. Aber bei den tatsächlichen Zahlen zeigt sich eben immer, dass tatsächlich Terrorismus da eine sehr kleine Rolle spielt und es hauptsächlich um Drogen und Erpressung und sowas in die Richtung geht. Und das kommt eben bei der Kommunikation der Behörden in diese Richtung nicht wirklich gut rüber.
Neben dem, was sie darf, tut sie ja auch Sachen, die sie nicht darf, wie du ja auch in deiner Recherche nochmal schreibst. Was wäre denn ein Beispiel dafür, für eine Sache, die sie vielleicht nicht tun darf, aber getan hat?
Ja, das ist ein recht interessanter Fall. Und zwar im Januar dieses Jahres gab es ein internationales Vorgehen gegen das Emotet-Botnetz. Das war ein großes Botnetz, mit dem Kriminelle, ich glaube, aus der Ukraine Leute erpresst haben. Und im Rahmen dieses Vorgehens, auch zusammen mit anderen internationalen Behörden, hat, das war das BKA, mit dem beschlagnahmten Rechner des Administrators dieses Botnets, also sie hatten physisch den Rechner von dieser Person, haben sie auf allen Rechnern, auf denen diese Schadsoftware installiert war, ein Update installiert, mit dem sie praktisch unschädlich gemacht wurde. Das ist jetzt natürlich sicher im Sinne von den Leuten. Also ich meine, wenn du Schadsoftware auf deinem Computer hast und dann kommt die Polizei her und macht das weg, dann findest du das sicher erstmal nicht schlecht. Aber das Problem ist eben, dass die Polizei das eigentlich nicht darf. Also da gibt es auch verschiedene Gutachten oder verschiedene Expertenmeinungen dazu, weil es einfach keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Das ist nichts, was irgendwie vorgesehen ist, dass die Polizei sich aktiv auf irgendwelche andere Leute Rechner einmischt, um da irgendwelche Schadsoftware runterzunehmen. Und das ist vielleicht ganz, also wie gesagt, die Leute freuen sich sicher, dass das hier passiert ist, aber eine Rechtsgrundlage gibt es dafür nicht.
Neben Polizeibehörden gibt es ja noch andere Behörden, die oder Dienste, die hacken dürfen, so ja auch 19 deutsche Nachrichtendienste, unter anderem der Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschirmdienst, Verfassungsschutz in Bund und Ländern, und die hören ja auch zu. Jetzt gab es ja vor einem Monat ein neues Gesetz. Kannst du uns erklären, was dieses neue Gesetz jetzt beinhaltet und was dürfen die jetzt, was die davor noch nicht durften?
Genau, es wurde letzten Monat ein neues Bundesnachrichtendienstgesetz verabschiedet. Und bisher, also es ist jetzt ja seit einigen Jahrzehnten oder seit einem Jahrzehnt plus bekannt, dass Nachrichtendienste auch in den USA und in der EU massiv passiv einfach Kommunikation, Telekommunikation abhören, speichern und analysieren. So auch der BND. Der BND hängt zum Beispiel am großen deutschen Internetknotenpunkt DZIX in Frankfurt am Main dran und hat eine Fantasiebegrenzung von 30% des Internetverkehrs, den er abhören darf, aber nicht von 30% des Internetverkehrs, der über diesen Knotenpunkt geht, sondern 30% des potenziellen weltweiten Internetverkehrs. Also mehr als es jemals praktisch der Fall sein wird. Und da hören sie einfach passiv mit. Das ist jetzt aber der Fall in Deutschland, weil da, also die Betreiber von DZIX finden das auch überhaupt nicht super, verständlicherweise. Die wollen auch nicht, dass alle Kommunikation, die über ihren Knotenpunkt läuft, einfach mitgehört wird. Aber sie müssen eben den Anweisungen der Regierung oder des Bundeskanzleramts in diesem Fall folgen. Im Ausland ist es natürlich anders. Die Bundesregierung kann zwar irgendwelche Telekommunikationsunternehmen in, keine Ahnung, was weiß ich, Brasilien oder Schweden oder was weiß ich, anordnen, dass sie doch bitte den BND mithören lassen sollen. Ich bezweifle, dass sie da Lust drauf haben. Und deshalb darf der BND die jetzt einfach hacken. Das wurde ganz pauschal beschlossen. Der BND darf, wenn er das für nötig empfindet, einfach legal Kommunikationsunternehmen im Ausland hacken. Darunter fallen auch alle möglichen Internetplattformen. Das ist eine sehr pauschale Erlaubnis. Und dass der BND hackt, ist auch bekannt. Der hat auch eine eigene Einheit, auch wenn das alles sehr verschwiegen ist. Es ist immerhin der Nachrichtendienst. Das heißt, der wird höchstwahrscheinlich auch Benutzung von dieser Erlaubnis machen.
Dabei hat man irgendwie groß gar nichts davon mitbekommen, irgendwie von diesem Gesetz.
Nee, ich meine, das war vor 15 Jahren mal ein cooles Thema nach Snowden, aber jetzt kümmert das halt niemanden mehr, weil es ist ja ganz normal. Aber ich meine, das ist ja bei diesen ganzen Erlaubnissen so, auch die Erlaubnis für den Staatstrojaner, für die Polizei wurde nachgeliefert, nachdem die Polizei solche Software schon eingesetzt hat. Und deshalb, es gibt halt diese sehr große Kluft zwischen Sachen, die gemacht werden und Sachen, die erlaubt sind. Und es wird halt einfach potenziell von der aktuellen Bundesregierung sehr viel nachgeholfen, wenn dann festgestellt wird, dass eine Behörde einfach den Rahmen mal übertreten hat.
Wenn wir über Überwachung sprechen, ist ja natürlich auch die Grundlage, dass so eine Überwachung stattfinden kann, auch die dazugehörige Software. Woher kommt denn die? Wird die von den Behörden einzeln entwickelt oder stellt die irgendwie der Bund?
Das ist unterschiedlich. Also genau, es gab diesen einen Fall, wo das BSI einmal mitgeholfen hat. Das war aber wirklich nur am Rande. Ansonsten wird da viel aus der Wirtschaft einfach eingekauft. Es gibt da so ein paar deutsche Mittelständler, die praktisch ihr Geld mit teilweise zumindest damit verdienen, Überwachungssoftware an die Polizei zu verkaufen. Das ist aber wohl eher so die, sag ich mal, die B-Klasse von Software, nach dem, was ich bisher gehört habe, die wirklich gute oder was heißt gut, hochqualitativ gefertigte wird von internationalen Unternehmen eingekauft. Es gibt da ein bekanntes, das nennt sich Finn Fischer. Das hat unter anderem einen Sitz in München, meine ich. Und da läuft auch aktuell ein Strafverfahren gegen die, weil sie potenziell ihre Software illegal ins Ausland exportiert haben. Dafür braucht es eigentlich eine Exporterlaubnis. Genau, manche Behörden entwickeln aber auch ein bisschen selber. Und momentan wird das alles sowieso zentralisiert bei einer neuen Behörde, die nennt sich dann CITES. Oh, das heißt es nochmal, zentrale Stelle für IT im Sicherheitsbereich, genau. Mhm. Und die soll dann für die Beschaffung von solcher Software für alle Behörden die zentrale Anlaufstelle sein.